herzlich willkommen zu Arbeiten, Fliegen, Leben, ein Podcast, der sich mit Themen rund um die Pflege beschäftigt. Und diesmal ist unser Thema Long Distance Care, also die Pflege von Angehörigen, die mehr oder weniger weit weg leben. Frau Lohmann, Sie kennen sich mit dieser Situation nicht nur beruflich aus, sich um jemanden kümmern auf Distanz kennen Sie selbst. Mögen Sie da zwei Sätze zu sagen?
Ja, die Distanz, um die es hier geht, sind 200 Kilometer. Meine Eltern wohnen in Niedersachsen. Leben tut jetzt noch mein Vater, für den ich eine Sorgeverantwortung habe. Die gab es vorher bei meiner Mutter auch. Viele Jahre demenziell verändert. Die letzten Jahre im Heim lebend, mittlerweile seit 2,5 Jahren leider nicht mehr unter uns. Sie ist gestorben. Und jetzt geht es noch um die Sorge um meinen Vater.
Wie funktioniert das für Sie in der Praxis? Wie kümmern Sie sich?
Kümmern geht tägliche Anrufe. Präsent einfach sein, auch auf Distanz kann man präsent sein, ihm das Gefühl geben, dass er sich auch melden kann. Ich mache das auch nicht komplett alleine, also mein Mann unterstützt da sehr. Mein Vater wählt auch alle Wege, der versucht erst mich anzurufen, dann meinen Mann, so ein bisschen hin und her, bis er jemanden hat, was auch gut so ist. Gleichzeitig neben denen, dass wir telefonieren täglich und ich ihm da versuche, die Sicherheit zu geben, dass er eine Ansprechpartnerin hat, gibt es eben alle 6 Wochen Besuche. Wir sind dann übers Wochenende da, manchmal auch ein bisschen länger, weil ich kann mobil arbeiten, das ist super, und aber auch für ihn da sein. Also er braucht keine körperliche Pflege, aber ich habe eine Sorgeverantwortung.
Ich würde gerne mal ganz konkret nachfragen, weil ich einen Begriff gefunden habe, der von unsichtbarer Pflege spricht. Dass man sich zwar kümmert, das oft aber von der Außenwelt nicht so richtig wahrgenommen wird.
Wenn ich sage, ich habe eine Sorgeverantwortung für meinen Vater, das kennt keiner. Und nein, man sieht es nicht auf Distanz, was kriegt ja auch keiner mit, wenn ich da jeden Tag telefoniere oder dass ich vielleicht gerade ein bisschen unruhig bin, weil ich da Sorge habe, weil mein Vater ein bisschen durcheinander war, wo ich denke, muss ich mich da jetzt kümmern oder muss ich mich nicht kümmern, weil ich vielleicht aus der Distanz gar nicht mitkriege, wie viel kümmern er dann braucht. Dieses Zusammenspiel von Nähe und Distanz und wann kümmere ich mich auch zu viel oder zu wenig, das ist eine Aufgabe, die bleibt.
Ich habe ja gerade diese Analyse erwähnt, da haben 75% der Befragten angegeben, dass es sie belastet, wegen der Entfernung kurzfristig vor Ort nicht helfen zu können. Ist das etwas, das Sie auch so empfunden haben?
Ja, das kenne ich auch. Insbesondere mit meiner Mutter, weil durch ihre Demenz gab es diese Notsituation öfter, dass die mein Vater nicht erkannt hat, dass sie Angst hatte vor meinem Vater. Und das dann aus einer Distanz von 200 Kilometern irgendwie zu handeln, das war nicht einfach. Und zu dem Zeitpunkt gab es wenig Menschen drumherum, die da jetzt noch hätten unterstützen können. Zum einen, weil die Personen überfordert gewesen wären, zum anderen aber auch, weil mein Vater das wiederum gar nicht zugelassen hätte, weil Demenz auch ein schambesetztes Thema ist, wie die Menschen sich dann verhalten und dass die sich dann zurückziehen. Mein Vater hat in der Zeit wenig Kontakte gehabt. Ich brauche im Grunde genommen 2 Netzwerke. Ich brauche einmal das Netzwerk hier, meine Familie und Personen, die mich da unterstützen. Gleichzeitig brauche ich aber auch ein Netzwerk in Niedersachsen für meinen Vater. Sonst habe ich alles, sonst habe ich den Löwenanteil, dann habe ich aber auch den emotionalen Anteil. Und insbesondere, als meine Mutter noch lebte, auch als sie gestorben ist, dann gerade die erste Zeit mit meinem Vater, denen auch gleichzeitig eine Trauerbegleitung zukommen zu lassen, gleichzeitig aber auch zu organisieren. Und da ist die eigene Familie für mich wichtig. Also diesen Orga-Kram, da hat mich mein Mann einfach sehr groß unterstützt, der das auch konnte. Ich weiß auch gar nicht, wie andere das machen.
Was sind denn so die Aspekte, wo Sie sagen, das ist etwas, was mich besonders belastet?
Belastet ist, nicht so da sein zu können, wie er sich das wünscht, auch wieder wegfahren zu müssen, wo ich so merke, das tut ihm total gut, dass ich da bin. Und mein Gefühl war oft, dass ich gedacht habe, boah, hättest du doch mehr Kontakte, dann würde es dir besser gehen. Das war meine Idee davon. Und dann immer Vorschläge zu machen, wie man es anders lösen kann, aber er kann es nur so lösen, wie er es kann. Und das zu akzeptieren, dass man helfen will, aber auch die Person, die man gerne unterstützen möchte, ihren eigenen Weg damit finden muss und das dann zu akzeptieren, weil ich hätte es doch gerne anders und dass er immer schön umsorgt ist und gar nicht mich so sehr vermisst. So, das ist aber so nicht.
Sie haben ja gerade eine ganz interessante Situation beschrieben, wenn man das Gefühl hat, man kann nicht so häufig da sein, wie man es eigentlich wollen würde. Haben Sie auch ein schlechtes Gewissen gemacht bekommen von anderer Seite?
Nein, also das tatsächlich nicht. Da habe ich Glück, dass ich mich auch, glaube ich, in so einer Sozialpädagogen-Bubble aufhalte und wir konnten uns da gut austauschen. Aber jetzt muss ich dazu sagen, ich habe das große Glück, mobil arbeiten zu können und mein Arbeitgeber, der Paritätische, ermöglicht auch den kollegialen Austausch, Vereinbarkeit, Beruf und Pflege, den ich mit der Kollegin zusammen anbiete, alle 2 Monate während unserer Arbeitszeit, dass wir uns da auch austauschen, unsere Tipps geben können und einfach da gut mit umgehen können. Also ich bin hier gut aufgehoben. Ich sitze nicht irgendwo an der Kasse und muss präsent sein und muss das 8 Stunden am Tag und weiß nicht, wie ich mich von diesem Arbeitsort lösen soll. Das habe ich nicht. Und das ist für mich natürlich eine gute Situation. Insofern kann ich damit umgehen.
Sie haben jetzt gerade beschrieben, was hilft da an Unterstützung. Nicht in jedem Job ist das möglich, wenn man in Jobs tätig ist, die eine Präsenz erfordern. Haben Sie grundsätzlich Ideen oder Empfehlungen an Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, wie die ihre Angestellten entlasten können in einer solchen Situation?
Also da ist es, glaube ich, tatsächlich Anerkennung und Wertschätzung und anzuerkennen, dass diese Menschen in einer Doppelbelastung sind und dass der Arbeitgeber das auch wahrnimmt und einfach gemeinsam geschaut wird, was der oder diejenige braucht. Und ich glaube, viel ist es, dass es oft schwierig ist, wenn ich da gar nicht drüber reden kann. Und wenn es so eine Haltung gibt vom Arbeitgeber, ja, muss schon gucken, dass du das irgendwie klarkriegst. Nein, so geht das nicht. Und letztendlich bringen diese Menschen, die das tun und diese Doppelbelastung aushalten, die bringen ja auch eine hohe Kompetenz mit. Also das ist ja eine Kompetenz des Hinguckens, des Sich-Sorgens, die ist ja wichtig. Die ist ja auch gesellschaftlich wichtig. Und ich finde, jeder Arbeitgeber hat auch eine Verantwortung, eine gesellschaftliche Verantwortung und muss da auch hingucken, weil man verliert auch Arbeitskräfte, wenn man nicht hinguckt. Und diese Personen, oft sind es, ja, es sind einfach noch viele Frauen, also auch in unserer kollegialen Runde sind Männer eher weniger. Aber diese Menschen sind multitaskingfähig, das sind OrganisationstalentInnen. Aber da muss man auch aufpassen. Also auch diese Ressource ist endlich. Und da ist es, finde ich, eine Aufgabe eines jeden Arbeitgebers, hinzugucken. Und diese Kompetenz von Organisationstalent und wie man mehrere Dinge unter einen Hut kriegt, die ist super, aber die darf ich nicht ausnutzen.
Wie wichtig finden Sie professionelle Arbeitskräfte, die dabei mithelfen können? Pflegeberater, Beraterinnen, Pflegelotsinnen?
Die sind unabdingbar. Die sind unabdingbar und die kommen oft, glaube ich, erst viel zu spät in die Haushalte rein. Gerade wenn es um ambulante Pflege geht, ist es auch nicht einfach. Also auch in den Haushalt meiner Eltern jemand reinzubekommen, wo jemand von außen einfach noch einen Blick reinnimmt und der da einfach nur mal reingucken kann. Sei es über Putzen oder Einkaufen, diese Dinge. Das ist so wichtig, um dann auch einen Zugang zu haben, gerade bei Menschen mit demenzieller Veränderung, wie bei meiner Mutter, die hätte dann auch jemand viel schneller akzeptiert, wenn vorher schon da ein Hingucken gewesen wäre. Wir haben jetzt von Pflegediensten gesprochen, aber professionelle Kräfte, wenn ich das jetzt mal einfach ausweite auf Menschen von außen, die in den Haushalt noch reingucken und in das Zuhause noch reingucken, das werden nicht nur Pflegedienste leisten können, da sind wir ja nicht mehr. Ich spreche jetzt das Thema sorgende Gemeinschaft mal an. Also ich selber ziehe in ein Wohnprojekt, Mehrgenerationenwohnen, gemeinschaftliches Wohnen, weil wir werden uns da ja in der Zukunft nicht mehr drauf verlassen können. Aber umso mehr ist es wichtig, dass die Vernetzung einfach vor Ort noch stimmt und dass es Nachbarschaft noch gibt. Dass man einfach gemeinschaftlich guckt, wie auch außerhalb von gemeinschaftlichen Wohnungen, müssen nicht immer Wohnprojekte sein, wie kann man da ja so eine sorgende Gemeinschaft werden, Caring Community eben. Das ist immer noch so ein Thema, was mich beruflich beschäftigt.
Sie haben jetzt ganz häufig schon betont, die Wichtigkeit von Netzwerken. Und zwar egal, ob das jetzt berufliche oder auch private Netzwerke sind, würden Sie sagen, das ist am Ende der Schlüsselfaktor, dass man gut vernetzt ist in einer solchen Situation, wenn man selber nicht immer vor Ort sein kann?
Ja, ohne Vernetzung geht es definitiv nicht, denn sonst ist man alleine, dann macht man alleine alles. Und Netzwerke zu kennen, zu wissen, wer kann sich wann, wo, wie kümmern und darauf zurückgreifen zu können, ich glaube, das ist das A und O. Aber bei der Demenz meiner Mutter ist das nicht denkbar. Also ich weiß gar nicht, wer da hätte helfen können, weil meine Mutter ja nichts zugelassen hat in ihrer Demenz. Die hatte auch eine sehr aggressive Form. Das wäre nicht gegangen. Es gibt einfach Situationen, da ist man auf sich alleine gestellt. Zig Leute hätten ihre Hilfe anbieten können. Die hätten mir mit meiner Mutter nicht helfen können. aber die hätten mir den Rücken frei halten können. Und diese Personen habe ich gehabt. Jetzt komme ich auch wieder zu den Netzwerken. Damit ich mich dann kümmern konnte, brauchte ich ja auch die Möglichkeit, dass die anderen Aufgaben erledigt wurden. Und auch beim mobilen Arbeiten, ich hatte keine Arbeitszeiten, ich habe gearbeitet, so wie es passte. Gerade bei Pflege auf Distanz, Sorge auf Distanz, ist ja neben dem, dass man vor Ort dann auch ist und diese Zeit braucht, ich muss da ja auch erstmal hinkommen. Also das sind ja auch nochmal 6 Stunden Fahrzeit hin und zurück. Das kommt ja alles noch dazu. Da braucht es manchmal spontane Möglichkeiten. Es gibt ja Möglichkeiten der Freistellung, die gibt es ja. Die muss nur der Arbeitgeber auch kommunizieren und auch möglich machen.
Sie selber sind erwerbstätig. Für viele Menschen, die pflegen, ist Erwerbstätigkeit neben der Pflege, die ja oft ein Fulltime-Job ist, ein ganz belastender Faktor. Wie haben Sie das in Ihrem speziellen Fall empfunden?
Für mich war und ist die Arbeit total wichtig. Die hält mich in meiner Grundstruktur. Auch mit der demenziellen Veränderung meiner Mutter. Mir hat das geholfen, dass ich immer arbeiten konnte und durfte, weil in dieser Arbeitssituation weiß ich, was ich kann und habe da meinen Rahmen und konnte mich auch kompetent fühlen in dem, was ich gemacht habe. Ich habe mich oft so unsicher und nicht genügend gefühlt und dann arbeiten zu dürfen und diesen Bereich der Kompetenz fühlen zu dürfen, mir hat das total geholfen. Das war oft keine Belastung, sondern eine Entlastung, diese beiden Felder zu haben.
Was würden Sie sich demnach wünschen an unterstützenden Möglichkeiten, ja vielleicht auch von politischer Seite, um überhaupt so einen Diskurs darüber erstmal anzuregen?
Insgesamt mehr Quartiersarbeit zu machen. Die Leute, die im Quartier unterwegs sind, das sind Kirchengemeinden, das sind aber auch Wohlfahrtsverbände, vor Ort wissen die ja, wo Menschen leben, wo wer ist, dass es da mehr aufsuchende Arbeit geben könnte. Nicht erst dann auf jemanden zuzugehen, wenn der oder die hilfsbedürftig ist, sondern ja, Quartiersarbeit zu fördern und zu kommunizieren, wo ich was bekommen kann. Also alleine, wenn es um Pflege geht, nehmen wir mal die Situation, meine Mutter musste in die stationäre Pflegeeinrichtung. Mein Vater hätte diese ganzen Formulare nicht ausfüllen können. Und wenn diese ganzen Formalien, die da erledigt werden müssen, nicht erledigt werden müssten, das wäre hilfreich gewesen. Und ich weiß nicht, an welchen Stellen noch besser kommuniziert werden müsste, was es alles gibt. Es gibt ja total viel. Es ist ja nicht so, als wäre nicht an Entlastungsleistung und so weiter eine ganze Menge schon da. Aber wo kommt denn jetzt Otto Normalverbraucher, Otto Normalverbraucherin an diese Information? Mein Vater alleine wüsste das gar nicht. Der wüsste auch nicht, wo der hingehen sollte. Und da gibt es wenig Kontakt. Da gibt es ja auch keinen institutionalisierten Betreuungsdienst, wenn da jemand vor sich hin lebt, dann lebt er vor sich hin. Ich bleibe nochmal bei dem Thema Quartiersarbeit und sorgende Gemeinschaften, dass da ganz viel investiert werden muss, auch an gesellschaftspolitischem Engagement, weil wo Menschen nicht mitgenommen werden, da haben wir ein Problem und da kann man dran ansetzen.
Sich um jemanden kümmern auf Distanz, Long Distance Care, würden Sie sich wünschen, dass diese Art von Pflege über eine größere Distanz hinweg gesellschaftlich mehr anerkannt wird?
Ja, und dass da ein Umgang mitgefunden wird. Also Anerkennung nicht im Sinne davon, dass es eine Wertschätzung mir gegenüber gibt. Das ist es nicht. Aber anzuerkennen, dass wir alle auch in so eine Situation kommen, dass die Menschen sich mehr darum kümmern, indem sie sich ihre Netzwerke suchen. Für mich, wenn ich jetzt mal mich nehme, es ist meine Aufgabe, ich kann das jetzt tun, ich kann mir jetzt Gedanken darüber machen, wie will ich leben, wenn ich noch älter bin, was würde ich mir wünschen und wer soll sich um mich kümmern. Meine Eltern hatten die Gelegenheit nicht, das war in der Phase und in dieser Generation war das nicht deren Thema. Und ich würde mir wünschen, dass die Generation, die jetzt pflegt und sich jetzt sorgt, gleichzeitig aber auch für sich diese Aufgabe wahrnimmt, sich um sich selber zu kümmern. Wie will ich es für mich?
Frau Lohmann, danke für das Gespräch.
Sehr gerne.